Grüß Gott, liebe Freunde von KTV. Heute sind wir zu Besuch bei Pater Gerion Goldmann, einer geradezu lebenden Legende. Er ist Franziskanerpater seit über 50 Jahren und hat ein geradezu unglaubliches Leben hinter sich gebracht. Pater Goldmann ist heute 86 Jahre alt. Er lebt hier in Fulda, in der Mitte Deutschlands. Und sein Leben hat er auch niedergelegt in einem Buch, das heißt Tödliche Schatten, tröstendes Licht. Und sein Leben ist eine praktische Predigt, wie wichtig und wie hilfreich das Gebet ist. Denn sein Leben ist so unglaublich, dass er selber sagte, wenn ich es nicht selber erlebt hätte, dann würde ich es selbst nicht glauben. Pater Goldmann hat sein Buch inzwischen in 17 Sprachen übersetzen lassen und die deutsche Auflage ist inzwischen in 8. Auflage erschienen. Er hat seine Kindheit verlebt in Fulda, hier wo wir gerade sind, und er hat 11 Geschwister gehabt und wurde mit 8 Jahren Ministrant bei den englischen Fräulein hier in Fulda. Zu dem Zeitpunkt hatte er 6 Geschwister und zu dem Zeitpunkt starb seine Mutter. Und da trat ein bedeutendes Ereignis ein in seinem Leben, denn in der Sakristei sprach ihn die Schwester Solana an, die Sakristanin. Was sagte sie da genau?
Sie sagte mir damals, ich will ja ab heute deine Mutter sein. Deine Mutter ist gestorben, jetzt bist du allein, aber du brauchst eine Mutter, das mache ich ab heute.
Und was haben Sie sich dabei gedacht?
Ich habe gedacht, das ist komisch, wie kann eine Schwester meine Mutter sein? Aber sie gab mir gleich eine Tafel Schokolade, da war natürlich angenehm für mich. Und dann habe ich nichts weiter gedacht und ich bin jeden Morgen, ja, am 17:45 zur Messdienst gegangen, jeden Morgen, keinen Morgen ausgelassen und bekam nachher einen guten Kaffee, sogar mit Brötchen, die es bei uns zu Hause natürlich nicht gab jeden Morgen, und habe dort Messe gedient, 5 Jahre lang. Und ich habe nichts bei ihr bedeutend gemerkt. Sie war fromm wie alle Schwestern dort und hat gebetet, das habe ich auch mitgemacht. Ich habe jeden Morgen kommuniziert. Aber sonst war da gar nichts Bedeutendes für mich mit der Schwester. Was sie gemacht hat, habe ich erst später erfahren, dass sie, wie sie es dann später mir sagte, Jahre später, mit dem Herrgott einen Vertrag geschlossen hat. Das Wort Vertrag hat sie selbst genutzt und gesagt, lieber Herrgott, der Junge ist jetzt 8 Jahre alt, der muss jetzt Schule fertig machen, der muss 9 Jahre Gymnasium, der muss 1 Jahr Noviziat, der muss 2 Jahre Philosophie, der muss 4 Jahre Theologie machen, mach den nach 20 Jahren zum Priester. Ich bete 20 Jahre für den Bub, dass der nach 20 Jahren Priester wird. Davon habe ich natürlich nichts gewusst. Und sie hat dann gedacht, mein Gebet allein reicht in keiner Weise und hat noch weit über 200 andere Beter gesammelt und hat das alles aufgeschrieben in ein Heft, wer wo und was versprochen hat. Und wenn jemand gestorben war, steht in dem Heft ein Kreuz, steht dahinter, betet im Himmel weiter. Und so hat sie das weitergemacht. Ich habe davon ja durch nichts gewusst. Und mein Vater wurde dann versetzt nach Köln. Und ich kam ganz davon weg.
Ja, aber Sie lernten zu der Zeit wohl auch noch einen Japan-Missionar kennen.
Die Franziskaner kamen jeden Morgen zur Messe zum englischen Fräulein. Und darunter kam ein Japan-Missionar auf Urlaub, hielt einen Vortrag für die Schwestern und Mädchen in der Schule. Und ich als Bub von damals 9 Jahren hörte diesen Vortrag und er erzählte unglaubliche Dinge über Japan. Ich war so entsetzt und beeindruckt, dass ich nach dem Vortrag ihnen sagte, Pater, ich gehe jetzt mit Ihnen nach Japan. Der wollte nicht. Ich wäre zu klein. Ich bin der Größte in der Klasse.
Haben Sie gesagt?
ich habe das gesagt zum Pater. Und dann sagt er, nein, das geht nicht. Wenn du nach Japan willst, musst du täglich ein Ave Maria beten, dann kommst du eines Tages nach Japan. Habe ich versprochen, aber es war schwierig. Am ersten Abend ging das, beim zweiten Abend bin ich dafür eingeschlafen. Habe dann am nächsten Morgen dreimal gebetet zur Buße. Und, aber ganz streu habe ich das jahrzehntelang durchgehabt.
Damit Sie irgendwann Missionar den Franziskanern
in Japan... Das habe ich gehofft, aber wie gesagt, das konnte man ja nicht wissen, dass das klappt. Und das Gebet hatte ich versprochen, das habe ich durchgehalten.
Ja, Sie haben es schon angedeutet. Sie sind dann nach Köln gekommen, weil Ihr Vater nach Köln ging mit der Familie und haben da Ihre jugendliche Zeit verbracht und die wilde Sturm- und Drangzeit als Teenager sozusagen.
Die habe ich nicht gehabt. Also Sturm- und Drangzeit habe ich mit der Hitlerjugend gehabt, mit der Nazis. Wir haben uns dort in Köln blutig, nicht nur geschlagen, sondern blutig geschlagen vor dem Dom und vor St. Andreas mit den Nazi-Leuten. Wir waren also richtig kämpferische Jugend. Wir haben uns nicht so einfach abwürgen lassen. Und dadurch bekam ich dann auch mein Abitur. Erstmal bekam ich kein Abitur. Ich wollte es damals mit 1 machen und hätte es auch mit 1 gemacht. Ich hatte ja fast nur 1er im Abitur, aber dann wurde runtergesetzt und ich bekam das Abiturzeugnis erst ein halbes Jahr später ausgehändigt. Und weil wir mit den Nazis schwere Kämpfe hatten. Ich wurde damals von der Polizei x-mal eingepackt und so weiter und so fort. Es war also Sturm und Drang in einer ganz anderen Art als heute die Jugend, Sturm und Drang. Bei uns gab es kein Disco, es gab auch keine Freundin, es gab kein Rauchen, es gab keinen Alkohol. Es war ganz streng, weil die Jesuiten erzogen.
Ja, und dann sind Sie bei den Franziskanern eingetreten, freiwillig
sozusagen. Dann bin ich zu den Franziskanern gegangen, weil ich die von Kindheit an kannte und bin dort ins Noviziat, habe nach einem Jahr später meine einfachen Gelübde abgelegt, habe dann 2 Jahre lang Philosophie studiert bis zum Abschlussexamen und am Tag drauf, nach meinem Abschlussexamen, wurde ich Soldat.
Das war 1939?
39, am 30. August wurde ich Soldat.
Ja, also dann am 1. September begann ja bekanntlich der Zweite Weltkrieg.
Genau.
Und Sie wurden direkt eingezogen und als Seminarist dann auch von Anfang an schikaniert von den Nazis.
Nicht nur ich, wir waren 180 Seminaristen und Theologen. 180 in 3 Kompanien. Von Fulda, von Hünfeld und von Franziskanern. Und die wurden alle wahnsinnig schikaniert von den Nazi-Unteroffizieren.
Und wie gingen Sie damit um? Wie haben Sie darauf reagiert?
Die haben wir fertig gemacht. Die waren ja so dumm. Die hatten ja keine Ahnung von nichts. Wir waren ja philosophisch und ich persönlich war als Diskussionsredner 4 Jahre bei den Jesuiten geschult worden in Köln. Und die Kerle hatten ja keine Ahnung. Nach ein paar Minuten in der Diskussion waren sie sprachlos. Aber natürlich waren die wütend auf uns, dass sie dauernd und wollten uns kaputt machen. Aber weil wir alle perfekte Sportsleute waren, ich habe doch jeden Tag 2 Stunden Fußball gespielt, konnten die uns gar nichts anhaben. Wir haben alle Rekorde gebrochen da in der Abteilung. Und natürlich, das hat sie noch wütender gemacht, dass die angeblich so weichen Theologen bei allen Prüfungen die Besten sind.
Ja, sowohl geistig als auch körperlich.
Ja.
Ja, wenn man nicht abends bis 2 Uhr nachts Bier trinkt,
das ist es, und
dann, oder Frauengeschichten hat, dann ist man natürlich morgens besser ausgeschlafen.
Aber als wir so gequält wurden, haben wir uns gesagt, an der Front ist es besser als hier. Und wir haben uns zu 11 Theologen an die Front gemeldet. Nach Russland, heißt zur Ausbildung. Und dann kamen wir von der Wehrmacht, Fahrersatzabteilung mit Pferden, kamen wir nach Westpreußen, ganz oben bei Meseritz, in das berühmte Regenwurmlager. Und als wir dort ankamen, stellen wir fest, das ist SS. Wussten wir gar nicht. Da war ein Drittel der Offiziere waren SS, ein Drittel der Offiziere waren Polizei und die Soldaten waren von der Wehrmacht. Da wurden wir automatisch in die SS übernommen.
Wie kam das? Also einfach so, ohne zu fragen?
Einfach übernommen, aber noch in Wehrmachtsuniform. Und dann wurden wir wahnsinnig hart ausgebildet. Wir mussten jeden Tag 10 Stunden auf einem zugefrorenen See exerzieren und Ausbildung haben. Also so eine solch harte Ausbildung kann man sich heute gar nicht vorstellen. Die haben uns gequält von morgens um 5 bis abends. Und dann sind wir jeden Abend, wir Theologen, 3 Kilometer nach Hochwalde in die katholische Kirche gegangen. Da gab es keinen Pfarrer, nur die mussten Schlüssel holen. Und haben dann in der Kirche jeden Abend pausenlos, wenn wir auch noch so kaputt und müde waren, unsere Betrachtung gehalten, wie wir es versprochen hatten, und unseren Rosenkranz gebetet. Jeden Abend. Der Einzige, der nicht mitging, ist später abgehauen. Sonst sind alle Theologen, haben durchgestanden. Und dann kam Himmler zu einer Manöverkritik. Da war ein Manöver. Und dort haben wir den Eid verweigert. Der Eid ging auf die Ehre des deutschen Blutes. Das ist kein Eid. Ich kann mich auf die Ehre des deutschen Blutes schwören. Und da habe ich gesagt, Herr Reichsführer, wir können den Eid im Gewissen nicht leisten. Wenn ich diesen Eid leiste, kann ich heute Nacht zum Feind übergehen und habe keinerlei Gewissensbisse. Ohne Gott gibt es keinen Eid. Der Himmler mit seinen Offizieren, der war sprachlos und sagt, was sind die? Sag ich, bin katholischer Theologe, Franziskaner. Ja, und die anderen Herren auch, hier, die 8, die hier stehen auch. Wir können den Eid nicht leisten. Und da hat er gesagt, und wenn ich es Ihnen befehle, wenn Sie es nicht tun, werden Sie erschossen. Herr Reichsführer, dann schießen Sie mich doch ab. Ich denke ja nicht dran, den Eid zu leisten. Und da war er einfach fertig und sagte zu seinen Offizieren, meine Herren, haben Sie das gehört? Solche Leute brauchen wir in der SS. Und dann holte er einen Major der Wehrmacht. Und da wurden wir in SS-Uniform mit Gott vereidigt. Das war seine erste große Niederlage. Und dann sagte ich zu ihm, Herr Reichsführer, ich bleibe nicht bei der Einheit hier. Vor wenigen Tagen hat uns ein General aus Berlin einen Vortrag gehalten, hat uns gesagt, dass nach dem Krieg alle Pfaffen, vor allem der Hauptpfaffe in Rom, gehängt werden. Und als ich dem General dann sagte, und was machen Sie mit mir? Ich werde Pfaffe. Dann hänge ich sie mit dieser meiner Hand auf, hat er geschrien, vor der ganzen Front. Sag ich, ich weiß jetzt, wo ich dran bin. In der Einheit will ich nicht bleiben. Schicken Sie mich zur Wehrmacht zurück. Und dann sagt der Himmler, doch, Sie bleiben bei uns. Sag ich, nein, nein, ich tue das nicht. Wenn ich Ihnen religiöse Freiheit gebe, sag ich, was heißt das? Sie haben immer frei, wenn Sie religiöse Bedürfnisse haben. Sag ich, Reichsführer, das will ich schriftlich haben. Und dann hat er mir einen Zettel geschrieben, dass ich immer, wenn ich religiöse Bedürfnisse hätte, dienstfrei bekäme. Sie glauben nicht, was ich Bedürfnisse gehabt habe. Vor allem später in Paris, wo ich Dolmetscher war, wo ich alle möglichen Sachen machen konnte. Und dann bin ich nach Fulda zum Bischof von Fulda und sage, Herr Bischof, was soll ich machen? Und der sagte mir dann, Pater, Sie sind ein Vater, Sie sind ein ausgebildeter Mann, Sie sprechen mehrere Sprachen, bleiben Sie bei der SS, dann haben wir dort einen Mann, der uns sagt, was los ist. Bischof Johannes Dietz in Fulda. Und da bin ich zurück und sage, Herr Reichsführer, er war weg, Herr General, ich bleibe jetzt hier, ich habe diesen Zettel und bin dann 2 Jahre in der SS geblieben. Und zwar mit größten Ehren nach dem ersten Angriff bei Les Silettes in Frankreich, der war am 6. Juni, bekam ich nach dem ersten Angriff sofort Beförderung wegen angeblicher Tapferkeit vorm Feind. Es war sehr einfach. Mein Funkgerät war kaputt, ganz kaputt, ich konnte nichts mehr machen. Die Verwundeten schrien da vorne im Kampf und schrien um Hilfe und keiner ging hin. Denn die Krankenträger Das waren alles ältere verheiratete Leute, die sagten, doch blöd, lass mich doch nicht abschießen. Dann bin ich hingerannt und habe x-mal Verwundete aus der Kampfzone rausgeholt.
Im Kugelhagel?
Natürlich im Kugelhagel. Uns gegenüber waren die Fremdenlegion. Und die haben scharf geschossen und die wussten, wenn sie gefangen werden, werden sie sofort abgeschossen. Fremdenlegion war das. Mhm. Und habe das gemacht und deshalb wurde ich dann sofort nach dem Kampf wegen Tapferkeit vom Feind zum Obersturmmann befördert. Mhm. Aber diese Beförderung hat mir große Hilfe gebracht. Wegen dieser Beförderung bekam ich nachher von der SS aus in Paris Studienurlaub für Theologie nach Freiburg. Durch die haben zähneknirschend, haben sie mir den Urlaub geben müssen, aber es war ein Befehl vom Führer, der wegen Tapferkeit vom Feind befördert ist, bekommt Urlaub. Mhm. Da habe ich 4,5 Monate in Freiburg ein schönes Leben gemacht und die anderen sind da dabei im Krieg kaputt gegangen.
Vielleicht muss man für die jüngeren Zuschauer noch erklären, wer Himmler ist und was die SS ist.
Der Himmler ist der Mann, der die Juden umgebracht hat, der die großen Lager für die Juden auch eingerichtet hat. Und Himmler war einer der Hauptnazis, einer der wichtigsten Leute überhaupt in der Hierarchie der Nazigrößen. Himmler, Goebbels, Göring, das waren die vier. Und der war General und Chef der deutschen Sicherheitspolizei. Und das hat ihm nicht genügt. Und dann hat er dann eine SS-Polizeidivision Himmler aufgemacht. Da war ich drin. In einer SS-Polizeidivision Himmler. Aber das war keine Polizeidivision, das war eine reine Sturmdivision. Wir waren dauernd im schwersten Einsatz. Wir haben niemals hinten irgendwie Polizeiaufsicht gemacht. Mhm. Diese Division wurde rein zum Kampf ausgebildet. Und die Folge war, dass ja nachher die Dialogen bis auf einen alle vor Leningrad gefallen sind.
Ja, Sie waren dann also mit der SS in Frankreich und konnten Ihren Dienstgrad und Ihre SS-Mitgliedschaft sehr segensreich auch für viele Menschen ausüben.
Ja, ich kam in Frankreich dann, weil ich gut Französisch konnte, wurde ich sofort dann bei der Einheit als Dolmetscher eingesetzt. Und wenn man eine Sprache gut kann, das kann ich wirklich gut, und die anderen konnten ja nichts verstehen, dann kann man ja tun, Sachen lassen, was man will, die wissen nicht, was man sagt. Mhm. Und da konnte ich natürlich mit einer Sprachkenntnis tolle Sachen machen. Wenn ich das einzeln erzählen würde, es gäbe einen Roman für sich. Ich habe Dinge gemacht in Paris, wenn das rausgekommen wäre, was ich da gemacht habe, wäre ich sofort aufgehängt worden. Sowohl mit dem Kardinal Suha und mit den Franziskanern, die ich retten wollte, die sich nicht retten ließen, weil sie sagten, der SS-Mann ist kein Franziskaner. Ich habe den Ausweis hier, ich bin Franziskaner. Das glauben wir nicht. Und am nächsten Morgen waren sie tot, weil sie nicht geflohen sind, wie ich ihnen am Abend vorher sagte, hauen sie ab. Andere waren klüger. Da bin ich hin und sage, Herr Kaplan, hauen Sie schnell ab. Morgen früh werden Sie erschossen. Nächsten Morgen war der Mann weg. Das ging sehr gut. Und noch andere Sachen. Das sind also wirklich Dinge passiert, die man, wenn man sie nicht erlebt hat, gar nicht glauben kann. Mit dem Abbe Stock, dem berühmten Priester aus Deutschland, aus Diözese Paderborn, der dort dann als Wehrmachtspfarrer verpflichtet wurde und der bei über 2000 Erschießungen dabei war, nachts.
Und den letzten Beistand leistete.
Soweit das möglich war. Mhm. Und den Abbe Stock habe ich jeden Donnerstagabend nach der Messe getroffen, in seinem Haus mit einer Gruppe Deutscher, die dort zur Messe kamen. Und nach der Messe nahm er mich in sein Zimmer mit. Da hat der arme Mann geweint wie ein kleines Kind, hat mir erzählt, was er in der letzten Nacht wieder erlebt hat. Und dann bat er mich, hier sind die letzten Sachen der Erschossenen. Sie sind SS-Mann. Sie können nachts in Paris rumlaufen. Bitte bringen Sie das Sachen hin.
Zu den Hinterbliebenen.
Ja, und dann bin ich hin und habe dann nachts in dieser großen Stadt, die ich ja genau kannte inzwischen, in den 6-stöckigen Häusern gesucht und habe dich gefunden, habe unten der Frau an der Eingang in der Concierge die Tür bewacht gesagt, ich gehe da jetzt rauf, wenn ich nach 15 Minuten nicht runter bin wieder, rufen Sie die Polizei. Und bin dann hoch, hab geschellt und dann kam die Dame raus, ich kriegte einen Schreck, dass da ein SS-Mann steht, sage ich, Madame, lassen Sie mich rein, ich habe was für Sie. Und da bin ich rein und dann habe ich gesagt, Ihr Mann ist erschossen, ich habe hier die letzten Sachen. Das war das Schlimmste, was ich je machen musste. Dann kamen kleine Kinder, die standen, die haben bei der Mutter gesessen und geweint. Aber die war ja dankbar, dass ich auch was gebracht habe. Gell? Mhm. Aber diese, das war meine schlimmste Arbeit, die ich im Krieg machen musste. Und noch viele andere Dinge, die in Paris passiert sind.
Aber Sie haben auch vieles Schönes getan. Zum Beispiel zwei Stichpunkte. Sie haben, wenn Requirierungen waren, also Enteignungen für die Wehrmacht und für die SS, da haben Sie das vorab schon gewusst. Und
ich musste in Haut-Langres, so hieß das Departement, musste ich das gesamte Benzin requirieren, von Dorf zu Dorf. Und da habe ich gesehen, wenn ich das Benzin wegnehme, gehen die alle kaputt. Denn es war alles maschinell. Die Kühe sterben ja, wenn sie nicht gemolken werden. Und habe dann dem Bürgermeister gesagt, ich hole morgen früh das Benzin ab. Sorgen Sie, dass 90% weg sind. Ich bekomme einen Ausweis, dass ich alles Benzin genommen habe. Nächsten Morgen bin ich hin mit großen Autos, habe diese Fässer aufgeladen und der bekam seinen Ausweis, dass das ganze Benzin des Dorfes requiriert war. Das war natürlich verborgen. Und dadurch sind die ganzen Dörfer buchstäblich gerettet worden. Die konnten ja gar nicht mehr arbeiten. Keine Maschine lief ja mehr ohne Benzin. Es gab damals keine elektrischen Sachen. Das war eine Sache, wo ich wirklich vielen helfen konnte.
Ja, und die andere Sache war, Sie haben irgendwann entdeckt, dass die Klosterbibliothek von Fulda, von Ihrem hiesigen Heimatkloster, dass die da in Paris auf dem Markt
freigeboten wurde. In Paris an der Seine, das sind die Bouquiniers, diese alten Büchergeschäfte, die stehen da alle an der Seine in so Kästen. Da bin ich eines Sonntags nach der Messe in Madeleine hin, und findet dort ein dickes Buch, in Leder gebunden, und macht das Buch auf, das Lateinisch. Und da ist vorne der Stempel des Klosters Fulda drin. Ich traute meinen Augen nicht. Wie kommt denn dieses Buch hierher? Und habe den alten Mann gefragt, sagt er, ja, in der Nähe, da ist ein Atelier, da stehen ganze Stöße von diesen Büchern. Bin ich dahin und habe dann festgestellt, dass die Bibliothek von Fulda steht. Die Väter aus Griechisch und Lateinisch. Die haben die Nazis verkauft, weil sie kein Latein und Griechisch lesen konnten. Und dann habe ich dort die alle wieder gekauft.
Und mit welchem Geld? Mit Ihrem kleinen Wehrsold?
Nein, wir hatten doch so viel Geld, wie wir wollten. Wurde dauernd frisch gedruckt. Ich konnte meine Taschen jeden Tag voll Geld machen. Jeden Tag wurde doch der Frank frisch gedruckt. Wir bekamen jeden Tag Kisten von Geld. Ich habe immer Geld in der Hand gehabt. Ich habe den Armen alles das Geld gegeben. Scharenweise bekamen die Geld von mir, die Bettler. Das war doch requiriertes Geld. Dann sollen die es haben. Und mit dem Geld konnte ich das gut machen, bezahlen. Und dann habe ich das alles nach Deutschland schaffen müssen. Das war das Schwierige.
Als SS-Sonderpost.
SS-Spezial-Geheime-Dienstsache. Sind das in Kisten mit SS-Stempel drauf? Natürlich konnte ich das nicht allein machen. Da musste ich bei der Versand einen guten Katholiken haben, den habe ich gehabt. Der hat die Papiere gefälscht. Und so kam das Ganze nach Deutschland. Und zwar kam es nach Freiburg ins Wertmannhaus. Das war die Zentrale der katholischen Sache in Freiburg. Ein Dr. Höfeler, der war verantwortlich dafür. Und durch den habe ich das alles, aber nicht nur das, auch Tausende und Zehntausende von Rosenkränzen, gab es in Deutschland auch nicht mehr, von Medaillen, von Kreuzen. Ich habe ein ganzes Geschäft aufgemacht und dauernd nach Deutschland geschickt. Die Nazis sagten, wo kommt das her? Wo kommen die neuen Kreuze her? Keine Ahnung, dass das ein SS-Mann macht. Es war hochinteressant natürlich. Noch viele andere, viel gefährlichere Sachen. Es war gefährlich. Es ging, wenn es rausgekommen wäre, wäre ich sofort erschossen worden. Das war, gell? Aber es kam eben nicht raus. Die waren so dumm, die Nazis.
Naja, so viel Dreistigkeit, dachte man, kann auch nicht...
Ohne Frechheit kommt man bei dieser Saubande nicht weiter. Ja, und dann bin ich aus der SS und habe damit alles mitgemacht und dann sollte ich Offizier werden, habe den Offizierskurses, 300 Offiziersaspiranten habe ich als Zweitbester bestanden. Nicht als Bester, weil ich nicht geschossen habe. Ich habe mich ja geweigert zu schießen. Mhm. Habe gesagt, nein, den Schuss, Schießerei mache ich nicht mit. Mhm. Ich werde Priester. Der soll segnen und nicht schießen. Deshalb habe ich nur als Zweitbester bestanden. Mhm. Und dann sollte ich am Abend vor der Beförderung als Offizier, wurde ich zum Kommandeur gerufen, mit noch anderen 8 Theologen, die auch Offizier werden sollten und wollten. Sie müssen aber natürlich unterschreiben, dass sie aus der Kirche austreten. Mhm. Wir waren sprachlos, sagt der Kommandeur. Sonst können Sie kein Offizier werden, sage ich, Herr Kommandeur. Dann werden wir kein Offizier. Ja, was werden sie dann? Wir sind doch Soldaten, das ist genauso gut. Dann sagt der Kommandeur, meine Herren, überlegen Sie, was Sie jetzt sagen. Wenn Sie das ablehnen, das ist, als wenn Sie Ihr Todesurteil schreiben. Der Kommandeur sagt, sterben, machen wir das eben. Wir haben auch keine Angst vorm Sterben. Und da war der sprachlos. Und dann hat er die Einzelnen gefragt. Und der erste war ein Berliner, Paul Powakowski hieß der Bursche. Der konnte gar kein Hochdeutsch, nur Berlinerisch. Und der sagt dann zum Kommandeur, Herr Kommandeur, ich pflege meine Religion nicht zu wechseln, wie Samstag mein schmutziges Hemd. Eine tolle Antwort. Und der zweite war der spätere Dechan von Fulda, Heinrich Kretzmer. Ist voriges Jahr gestorben hier. Der sagt, Herr Kommandeur, ich komme von der Wehrmacht. Da stand auf meinem Koppelschloss Gott mit uns. Jetzt bin ich bei der Waffen-SS. Da steht auf meinem Koppelschloss, meine Ehre heißt Treue. Herr Kommandeur, meine Ehre heißt Treue. Wollen Sie einen Mann, der Gott verrät, zum Offizier machen? Kommandeur war sprachlos. Der hat den rechten Arm im Ersten Weltkrieg verloren gehabt. Schimmelpfennig hieß der Kommandeur. Und dann kam er rein und sagt, meine Herren, ich habe Achtung vor Ihnen. Wenn ich nur ein ganzes Bataillon mit von Theologen hätte, war eine großartige Sache. Aber dann, nachher...
Aber befördert wurden Sie nicht zum Offizier?
Nein, und dann gab es in derselben Nacht Krach. Dann wurde ich angegriffen vom Nachrichtenoffizier als Verräter an Deutschland. Und dann habe ich sofort mich hingesetzt und habe 9 Seiten eine Erklärung abgegeben, dass ich die Weltanschauung der SS ablehnen müsste. Mhm. Aus theologischen, aus geschichtlichen und aus philosophischen Gründen. Und habe das aufgesetzt und getippt und abgegeben. Auf dem Dienstweg, und das war gefährlich natürlich. Die haben aber geschäumt vor Wut, mussten es aber abgeben. Sag ich, Herr Kommandeur, ein Offizier hat mich öffentlich beleidigt. Das ist gegen meine Ehre. Meine Ehre heißt Treue. Sie müssen den Befehl weitergeben, diese Eingabe. Dann hat er die weitergegeben ans Generalat, an den General, und der hat es, weil es eine Offizierssache war, nach Berlin geschickt. Und dann kam von Berlin, von Himmler, rot angestrichen, was ich da geschrieben hatte. Da stand auf der Seite, von dem ist eine weltanschauliche Erklärung zu verlangen. Habe ich gemacht. Daraufhin wurde ich aus der SS rausgejagt. Als wehrunwürdig für die Waffen-SS. Das war mein Glück.
Warum?
Weil die anderen, die nicht unterschrieben hatten, leider nicht, das kann ich jetzt nicht erzählen, die hatten Angst, die haben da nicht unterschrieben. Ich habe sie alle gebeten, sie sollten unterschreiben. Taten sie nicht. Aber ich will den Grund.
Was geschah dann mit denen?
Sind alle gefallen. Bis auf einen sind sie alle vor Leningrad gefallen. Alle.
In der ersten Kampflinie.
In der ganz.
Verheizt,
kann man sagen. Bewusst, ganz bewusst, habe ich später gehört. Mhm. Nur der Heinrich Kretzmer, der spätere Dechan von Fulda, der war gerade auf Urlaub. Der ist der Einzige, der nach Haus kam. Und ich. Dann kam ich raus von der Wehrmacht und kam wieder zur Wehrmacht, wurde Unteroffizier bei der Wehrmacht, Sanitäter, nicht mehr Soldat, Sanitäter, Sanitätsunteroffizier, habe den ganzen Krieg in Russland mitgemacht natürlich, den ganzen schrecklichen Winter und so weiter.
1941, 42.
Ja, mitgemacht und habe natürlich dann auch dort Dinge erlebt, die ich jetzt nicht erzählen kann. Zum Beispiel habe ich nächtelang, weil ich als Sanitäter zu den Einheiten laufen musste, im Wald und überall, habe ich mit einem Wehrmachtsfahrer in Nischni Nowgorod-Seversk, so hieß der Ort, haben wir eine Druckerei aufgemacht und haben die Möldersbriefe und die Predigten von Galen gedruckt.
Kardinal Graf von Galen von Münster.
Ja, die haben wir gedruckt auf Deutsch. Mhm. Und ich habe die nachts dann bei meinen Gängen zu den Kranken alles hingeschmissen. Die Deutschen meinten, die Russen hätten das vom Flugzeug abgeschmissen. Och, wir haben noch mehr gemacht. Das ging ja. Wissen Sie, wir hatten eine solche Wut gegen die Nazis. Ich habe ja gesehen, wie in Köln Juden, die das erste Kreuz erster Klasse vom Ersten Weltkrieg hatten, wie die auf der Straße blutig geschlagen wurden. Habe ich ja gesehen. Mhm. Ich habe gesehen in Russland, wie die Juden erschossen worden sind, ganze reihenweise. Wie Gefangene, hunderte Gefangene erschossen worden sind. Da konnte man nicht anders als scharf sein. Wir konnten nicht sagen, ach ja, ich habe damit nichts zu tun. Natürlich, wir waren doch Deutsche. Mhm. Und da musste man irgendwie was gegen die Nazis tun. Das haben wir getan. Aber wie? Noch viele Sachen. Das gäbe einen Roman für sich.